zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Innenpolitik Podcast. Heute darf ich bei mir Franziska Schwarz, unsere Innenpolitikredakteurin Daniela Brescakovic und Innenpolitikredakteur Clemens Neuhold begrüßen. Am Samstag ging in Kärnten ein 23-jähriger Syrer mit einem Klappmesser auf Passantinnen und Passanten in der Villacher Innenstadt los. Dabei wurde ein 14-Jähriger getötet, 5 weitere Personen wurden verletzt. Ein Opfer hat einen Bauchstich erlitten und wird lebenslange Folgen davon tragen und ein weiteres erlitt einen Stich ins Herz. Und die Behörden sagen, es ist ein Wunder, dass diese Person überlebt hat. Stand Montagmittag sind aber mittlerweile alle außer Lebensgefahr. Das Ganze ist eben ein sehr schwerwiegender terroristischer Anschlag. Und ihr beiden beschäftigt euch ja seit Jahren mit allem Terrorismus-Themen in Österreich und auch dem IS und den dazugehörigen Anschlägen, die es ja hierzulande auch vermehrt gab. Hat euch beide das überrascht, dass eine derartige Tat in Villach stattfand?
Naja, überrascht hat es mich leider nicht. Natürlich, was schon schockierend ist, ist immer wieder die Brutalität solcher Taten und dass sich dann solche Taten eben, oder sagen wir mal, religiöser Fanatismus gegen völlig Unbeteiligte eigentlich richtet. Und wir wissen aber, dass es in Österreich eine anhaltende Bedrohung durch radikalisierte Einzeltäter gibt. Und das sind vor allem junge Männer, die sich über soziale Medien in extremistischen Netzwerken radikalisieren und dadurch einfach schnell gewaltbereit werden können. Wir wissen auch, dass der Verfassungsschutz in den letzten Jahren immer wieder vor dieser Gefahr gewarnt hat. Und wir wissen auch, dass vor 2 Jahren die Terrorwarnstufe von 3 auf 4, also sprich auf die zweithöchste Stufe erhöht worden ist, was ganz eindeutig zeigt, die Bedrohung ist da und die Bedrohung ist real.
Mich hat es leider auch nicht überrascht, was vielleicht, also es überrascht natürlich immer, wenn es soweit ist und auch wenn es dann nicht in Wien in der Innenstadt passiert, wie am 2. November 2020, dem bisher schwerwiegendsten islamistischen Terroranschlag. Und jetzt muss man leider sagen, Villach reiht sich hier ein, ist der seitdem gravierendste Fall. Es hat mich aber deswegen nicht überrascht, weil seit dem 7. Oktober 2023, das war der Hamas-Angriff auf Israel mit den schwerwiegenden massiven Gegenschlägen Israels, seitdem ist die Stimmungslage in islamistischen Kreisen so dermaßen aufgeladen, dass sich die Anschläge in Europa, die Zahl der Anschläge verfünffacht haben und sie folgen genau diesem Muster. Also von hochradikalisierten, teilweise turboradikalisierten Jugendlichen, die sich über Netzwerke, aber auch über Moscheen ganz schnell in diese islamistische Parallelwelt abdriften und über die sozialen Medien dann mit Rekrutierern des Islamischen Staats in Kontakt treten und dann solche Anschläge verüben.
Du hast jetzt von Turbo-Radikalisierung gesprochen und auch, dass sich diese Situation in Europa allgemein seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 verändert hat. Gibt es da neue Muster? Hat sich das verändert?
Verändert hat sich einerseits die Geschwindigkeit der Radikalisierung. Beim Täter von Villach muss man natürlich noch sehr viel ermitteln. Da wurde jetzt schon einen Tag danach wurde gesagt, er hat sich über TikTok radikalisiert und das ist innerhalb von Wochen passiert. Das muss man sich noch genau anschauen. Man weiß nicht, er ist 2020, ist er nach dem Wissensstand nach Österreich geflüchtet und war bis dahin nicht auffällig. Man weiß aber nicht, ob es vielleicht davor schon Auffälligkeiten gab. Das werden erst Handy-Auswertungen und so weiter zeigen. Ich erinnere, es hätte fast einen Anschlag auf das Taylor Swift-Konzert 2024 im August gegeben. Der Hauptverdächtige galt anfangs als Eigenbrötler, der sich da im stillen Kämmerchen radikalisiert hat. Jetzt, wie wir auch im aktuellen Heft beschrieben haben, hat man gemerkt, wie vernetzt er war, wie viel potenzielle Mitwisser es gab, wie viele wussten, wie er tickt. Deswegen muss man sich das anschauen. Aber die technischen Möglichkeiten, sich zu radikalisieren, die haben sich einfach massiv zugenommen. Da muss man TikTok erwähnen, wo der Algorithmus dafür sorgt, dass man, wenn man einmal abbiegt in eine radikale Gasse, dann kommt man da kaum mehr raus und man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten, immer tiefer zu tauchen, indem man zum Beispiel auch die Plattformen dann wechselt, auf noch dunklere oder abgeschlossenere Kanäle zu wechseln. Und dort kann man dann wirklich mit einer wirklich extrem ausgefeilten Radikalisierungstechnik in Berührung kommen, wo einem die Leute wirklich das Paradies versprechen. Und für uns klingt es so wirklich so jenseitig, muss man sagen, dass man dann deswegen Leute absticht, aber die können das.
Und das, was du damit gemeint hast, diese noch dünkleren Kanäle, da geht es jetzt um so einschlägige Chatgruppen und Messenger-Plattformen, oder?
Genau, zum Beispiel auf Telegram oder so. Oder vielleicht Kanäle, die wir noch gar nicht kennen, aber dort, wo du wirklich schwer, also die nicht öffentlich zugänglich sind.
Mhm, auf das kommen wir später, glaube ich, eh noch zu sprechen. Das heißt, sozusagen diese Art der Vernetzung hat sich verändert und auch, wenn man jetzt den Taylor Swift-Attentäter, den mutmaßlichen, sich ansieht, der war also gar nicht so ein Eigenbrötler, wie ursprünglich kommuniziert wurde. Wie hat sich denn die islamistische Szene in den letzten Jahren in Österreich verändert und entwickelt?
Also ich glaube, man kann prinzipiell sagen, dass sie einfach kleinteiliger, digitaler und schwerer zu fassen geworden ist. Also wir haben das auch mit unserer Recherche in Niederösterreich zeigen können. Aktuell laufen in Niederösterreich, in ganz Niederösterreich, Ermittlungen gegen 25 bis 50 mutmaßliche IslamistInnen, eigentlich Islamisten. Und es sind nämlich in der Regel immer junge Männer. Und durch diese Recherche konnten wir dann halt auch zeigen, okay, es zeigen sich immer wieder Querverbindungen zwischen den einzelnen Personen. Also allein das Netzwerk um Behran A., wo natürlich auch nach wie vor noch die Ermittlungen laufen, der in Untersuchungshaft sitzt, sieht man, zu welchen Personen er Kontakt gehabt hat. Auch der Mekka-Attentäter aus Ebergassing, der in Saudi-Arabien 5 Personen erstochen haben soll. Und es ist eben interessant, das zu beobachten, wie diese einzelnen Personen einfach alle miteinander verzweigt sind. Also während früher vielleicht die Netzwerke eher in diesen Muslimbruderschaften waren oder in salafistischen Moscheen, läuft halt heute primär alles über soziale Medien, vor allem TikTok, vor allem Telegram. Und gleichzeitig gibt es aber weiterhin organisierte Strukturen, eben wie in Niederösterreich, wo Ermittlungen dann gegen Dutzende mutmaßliche Islamisten laufen. Und man kann also sagen, die Szene hat sich verändert. Die Szene ist nicht verschwunden, sie hat sich der Zeit irgendwo auch angepasst.
Es ist auch, was man auch feststellen kann, die Täter und Verdächtigen sind nicht mehr klar zuordnenbar, dass sie entweder nur Flüchtlinge sind oder nur Migranten, zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan oder aus der Türkei, weil wir immer auch von Jugendbanden sprechen, tschetschenischen, syrischen, afghanischen. Aber hier bei Terrorverdächtigen ist es unabhängig von der Ethnie so, dass wirklich die Ideologie verbindet. Das ist ganz markant. Also wir haben einerseits eben Behran A. schon öfters genannt.
Vielleicht nur als kurzer Einwurf, ja. Der Behran A. ist der Hauptverdächtige im Taylor Swift-Anschlagsprozess.
Genau. Und wir stellen uns nur mal vor, das wäre gelungen. Dann wäre nicht 2020 der letzte große Anschlag gewesen, sondern also das ist wirklich ein Riesending gewesen, was da geplant war. Und er ist in Österreich aufgewachsen. Er ist dritte Generation Gastarbeiter. Er ist nicht wie ein Flüchtling wie der Syrer, der ihn vielleicht jetzt zugestochen hat. Ja. Der 2020 kam. Also ganz anderer Hintergrund, aber selbe Ideologie, so wie es jetzt aussieht. Und da gibt es dann wirklich dann wieder andere, die 2015 kamen ins Land, in Deutschland, Solingen, Mannheim, München. Auch hier zeigt sich dieses Muster. Und das zeigt das ist auch ein neues Phänomen, dass es eben wirklich nur mehr die Ideologie braucht und nicht mehr einschlägige Moscheen oder Moscheeverbände oder größere Verbände, die radikalisieren.
Also wirklich eine Art ortsunabhängige Vernetzung.
Kann man so sagen, obwohl natürlich die Offline-Welt immer eine Rolle spielt. Es ist nie hundertprozentig online. Es gibt dann immer wieder auch Treffpunkte, Moscheen, wo sich das Ganze radikalisiert. Es gibt auch, Kampfsportvereine zum Beispiel können so ein Ort sein und oder Parks oder auch der Platz vor der Schule, muss man leider sagen.
Wir sprechen jetzt am Montagnachmittag. Wollt ihr vielleicht kurz zusammenfassen, was es hier schon für politische Reaktionen und Forderungen gab und wie realistisch diese Dinge jetzt sind?
Also das Erste, was eben Innenminister Gerhard Kahn am Wochenende angesprochen hat, waren diese anlasslosen Massenüberprüfungen. Was jetzt konkret damit gemeint ist, ist nicht weiter ausgeführt, ob das jetzt Überprüfungen in Asylheimen sein werden, ob das Überprüfungen sein werden in diesen Wohngemeinschaften, wo auch der Attentäter in Villach gelebt haben soll. Das ist jetzt alles noch sehr, sehr undefiniert. Es hat auch schon in den Koalitionsverhandlungen mit FPÖ und ÖVP immer wieder Gespräche gegeben, auch was den politischen Islam betrifft, dass man da auch ein Verbotsgesetz fordert, angelehnt an das NS-Verbotsgesetz oder verstärkte Abschiebung und prinzipiell restriktive Maßnahmen gegen illegale Migration. Also alles gibt es, aber es ist alles noch sehr unkonkret.
Ja, vor allem diese anlasslose Massenüberprüfung. Man sollte sich dem aber nicht sofort verschließen und sagen, das ist Rassismus, das ist eine Diskriminierung gegen Gruppen und so weiter. Natürlich muss man darauf aufpassen. Aber solche Vorschläge kommen manchmal auch aus der Praxis von Sicherheitsbehörden, die dann sagen, sie würden gerne in dieses und jenes Heim, Männer-WGs reinschauen, weil in der Community auch der eine weiß was vom anderen vielleicht und weiß gar nicht, dass er das eigentlich melden müsste, zum Beispiel. Angeblich wurde eine IS-Fahne im Zimmer gefunden. Waren da andere drin, haben diese IS-Fahne gesehen, dann sind sie eigentlich Mitwisser. Das heißt, das kann schon, wenn man es gut macht, Sinn machen. Man muss es genau anschauen, man muss es natürlich rechtlich wasserdicht machen. Ich glaube, ein anderer Punkt, der noch mehr diskutiert werden wird, auch im Zuge der Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP, ist die Messenger-Überwachung. Warum geht es da? Wenn wir davon sprechen, dass Social Media die treibende Kraft der Radikalisierung ist, dann muss man natürlich auch die Methoden anpassen können, dass man dort sucht und überprüft und überwacht und bei so einer schnellen Radikalisierung auch frühzeitig Muster erkennt, beziehungsweise Täternetzwerke. Und da ist Österreich eines der wenigen Länder, die eben nicht mit einer richterlichen Genehmigung in Messenger-Dienste, also in Chats, reinschauen kann. Und das hat da zum Beispiel dazu geführt auch, dass der Taylor Swift, wir bringen den Fall jetzt noch einmal, weil er so einschlägig war, der Taylor Swift-Attentatsplan nur dank eines Hinweises eines befreundeten ausländischen Geheimdienstes verhindert werden konnte. Das heißt, diese Debatte wird es auf jeden Fall geben und ja, wie auch immer man es macht, die Sicherheitsbehörden brauchen in diesem Raum mehr Befugnisse, weil man kann nicht nur mit Zettel und Papier Täter finden, die hochdigital unterwegs sind.
Gleichzeitig muss man da auch sagen, um auch einen Schritt zurückzugehen, der Attentäter in Saudi-Arabien konnte auch nur so festgestellt werden durch die Sichtung, also durch die Sichtung im Nachhinein von Behran A's Handy. Das heißt, die Tat in Mekka war schon im März. Hätten Sicherheitsbehörden oder der Verfassungsschutz schon damals diese Möglichkeit der Messenger-Überwachung gehabt, hätten sie auch im Vorhinein schon erkennen können, mit wem Behran A in Kontakt steht, was da dahinter ist. So konnte es nur im Nachhinein passieren.
Ja, und weil du es auch gesagt hast, Daniela, Abschiebungen, das ist natürlich immer das Erste, was gefordert wird. Das ist auch das Schwierigste, weil da reden wir von Syrien und Afghanistan. In Syrien gibt es Bewegung. Die Taliban würden auch sofort Leute zurücknehmen, aber denen geht es darum, dass wir sie als Regime anerkennen. Also das sind dann schon ganz viel größere grundsätzliche Fragen im Spiel. Und abgesehen davon, bevor eine Person, die in Österreich auf Menschen einsticht und sie umbringt, abgeschoben wird, muss sie mal ihre Strafe verbüßen, weil sonst geht sie ja eigentlich frei, ohne die Tat gesühnt zu haben.
Das heißt, ihr habt es beide gesagt, einerseits Messenger-Überwachung und auch der Umgang eben mit Terrorverdacht etc. wird sicher noch Thema sein in den Koalitionsverhandlungen, mit denen wir uns beim Profil E auch durchgehend beschäftigen. An dieser Stelle ein Hinweis auf unseren Morgen-Newsletter, der sich täglich mit der innenpolitischen Situation auseinandersetzt. Vielen Dank für eure Ausführungen. Danke, Daniela.
Danke dir.
Danke, Clemens.
Danke dir.
Mein Name ist Franziska Schwarz und nächste Woche hört ihr wieder meinen Kollegen Julian Kern. Ich darf noch darauf hinweisen, am Mittwoch erscheint unser Investigativ-Podcast Nicht zu fassen. Am Donnerstag kommt der Profil-Podcast Business Klasse, diesmal mit Fiona Springer von der Finanzmarktaufsicht zu Krypto- und Anlegebetrügern. Und am Sonntag steht der Wissenschaftspodcast No Bullshit am Programm. Und zwar geht es da um die Leber. Tschüss, Baba.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.